Ja, hallo alle miteinander. Mein Name ist Martin Sauter und ich bin heute da, um ein bisschen was über Computer auf der Straße zu erzählen, also so mobiles Computing mit mobilem Netzzugang. Ich bin so seit 20 Jahren in dieser Branche. Ich war erst selber Anwender, habe mobile Datenübertragung eingesetzt. Dann habe ich mir gedacht, so, ich will mal wissen, wie das tatsächlich funktioniert. Und dann bin ich zu einem Hersteller gegangen und habe dann Softwareentwicklung gemacht für 10 Jahre. Und als es dem Hersteller nicht mehr so gut ging, habe ich dann gedacht, okay, muss mal was Neues machen. Und jetzt arbeite ich bei einem von den deutschen Mobilfunknetzbetreibern in der Technologieeinführung und habe also somit so diese mobile Datenkommunikation aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen. Und habe gedacht, so, ich suche mir jetzt mal so aus den vergangenen eigenen 20 Jahren plus noch 10 Jahre weiter, dass wir mal so 30 Jahre Mobilfunk und speziell Datenkommunikation haben und erzähle das mal so ein bisschen aus meiner Perspektive, was ich so erlebt habe, wann Sachen kamen, wann Sachen wieder gingen und wann solche Sachen eigentlich überhaupt mal standardisiert worden sind und wann die dann eingeführt worden sind, was das auch gekostet hat und warum das erst so spät kam oder so früh kam, je nachdem. Also ich habe ein paar Anekdoten mitgebracht aus 30 Jahren Datenkommunikation im Mobilfunk. Und das soll auch der Fokus sein, also die Datenkommunikation, nicht so sehr die Sprachkommunikation. So, das sind so meine zwei Punkte von vorne bis hinten. So angefangen hat GSM tatsächlich im Live-Betrieb 1992 und ich habe das Gerät, das damals eins der ersten war, habe ich noch hier. Das funktioniert auch, wenn ihr wollt, wir können gerne mal nach dem Talk auch ein bisschen telefonieren damit. Das ist ein Siemens P1, das ist das erste Siemens GSM-Telefon von 1992, hat sogar eine Software drauf, die eben heute noch im GSM-Mobilfunknetzwerk funktioniert und ja, seither ist es halt kleiner geworden, so das aktuellste, so ein Samsung Galaxy S9 als Beispiel mal, sehr viel kleiner geworden und sieht auch ganz anders aus und man macht auch ganz andere Sachen damit, als mit dem ursprünglichen P1, außer telefonieren natürlich. Das konnte übrigens noch keine SMS, das P1, man konnte wirklich nur telefonieren, das war's. So, dann habe ich mal ein nettes Slide als Vergleich, wie hat eigentlich sich die PC-Technik in diesem gleichen Zeitraum entwickelt. Sind auch zwei Geräte von mir, das auf der linken Seite ist ein Gerät von Anfang der 90er, ich glaube, ich habe mir das so 1992 gekauft, Compaq Aero, so Sub-Notebook und so, Windows 3.1 drauf, ich habe das Gerät geliebt. Und auf der rechten Seite habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft, ein Sub-Notebook für genau die gleiche Anwendung und ich kann immer noch genau das Gleiche damit machen. Ist ein bisschen farbiger, ein bisschen dünner, ein bisschen mehr von allem, aber so die Geräteform hat sich nicht geändert und das, was ich mit dem Gerät mache, mal von der Internetgeschichte abgesehen, auf die wir gleich kommen, die ist da in 92, hat es da noch nicht so richtig gegeben, war ein bisschen anders, aber hat sich eigentlich nicht viel geändert. Dann habe ich hier mal ein Bild, wie sich das im Mobilfunk ein bisschen geändert hat. Das sind so meine drei Geräte, die so die unterschiedlichen Mobilfunkgenerationen so für mich so ein bisschen widerspiegeln. Das linke, das ist ein Bosch 738, Baujahr 97 etwa. Das war mein erstes eigenes GSM-Telefon, das ich hier selber gekauft habe. Dann, man kann auch sehen, ist ein monochromer Bildschirm, 2-3 Zeilen, alphanumerischer Text, das war es dann gewesen. Das war verkörpert für mich so 2G, also hauptsächlich so Sprachkommunikation. Auf die Datenkommunikation, was möglich war, komme ich dann gleich, aber hauptsächlich sprachorientiert. Und dann wurde natürlich alles besser, dann kam dann 3G, UMTS. Da hat man dann halt ganz klar den Trend gesehen, wir müssen jetzt irgendwas mit Daten machen. Da war dann auch schon ein Farbbildschirm drin, man hatte eine Kamera gehabt und das in der Mitte ist ein Sony Ericsson V800, circa 2005. Und man hat eben gesehen, da ist noch eine Tastatur dran, das ist so ein Hybrid. Ja. Und dann LTE 2012, als es dann so richtig draußen war und auch benutzt werden konnte. Und da habe ich ein Samsung Galaxy S4 mal beispielhaft auf das Slide mit draufgepackt. Und hier kann man halt schön sehen, die Tastatur ist dann komplett verschwunden. Der Bildschirm ist riesig groß geworden und das Ganze ist auch dünner geworden. Und Ja, also man zwischen dem ersten GSM-Telefon und dem LTE-Telefon, ja, es hat sich doch deutlich geändert, was den Formfaktor und die Art und Weise, wie man damit interagiert, angeht. Und auf dem PC hat sich in dieser Zeit eigentlich gar nicht so viel verändert. Immer noch Tastatur, immer noch Klapp und so, ne? Ganz spannend. So, dann ich habe meine Slides aufgeteilt in drei Teile. Und zwar der erste Teil beschäftigt sich mit 2G, der zweite Teil mit 3G und der letzte Teil dann mit 4G. Und bei den Jahreszahlen muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man mit diesen Jahreszahlen eigentlich meint. Also ich habe mal mein GSM-Teil so eingeordnet zwischen 1992 und 2004. Einfach aus dem Grund, weil 92 ging es dann los mit GSM, dass man das auch tatsächlich kaufen konnte. Also los ursprünglich mit Standardisierung und so, zeige ich gleich auch ein bisschen, ging schon viel, viel früher. Aber 1992 konnte man dann auch tatsächlich kaufen. Ja. Hat noch ein bisschen Geld gekostet, aber man konnte es kaufen. Und ich habe das dann mal bis 2004 limitiert, nicht weil es dann aufgehört hat, also GSM gibt es ja heute noch, ne? Aber 2004 gab es dann auch wirklich UMTS draußen zu kaufen. Man konnte in den Laden gehen und konnte sich ein 3G-Endgerät kaufen und konnte dann so richtig schön in die mobile Datenwelt einsteigen. Und da möchte ich dann im zweiten Teil davon eingehen, eben ab 2004. Und 3G gibt es auch heute noch. Manche Leute haben auch noch ein nicht LTE-fähiges Smartphone. Und man kann das weiterverwenden, genauso wie GSM auch. Okay, dann habe ich hier mal so einen Zeitstrahl, wo wir sehen, wo ich mal ein bisschen aufgezeichnet habe, wie hat sich das eigentlich so entwickelt, weil es ist ja nicht nur so einfach da und dann ist es einfach so, sondern da hat ja auch eine Geschichte, irgendwann muss man das mal spezifizieren und wenn es dann mal da ist, dann entwickelt sich es ja auch noch weiter. Und das sind mal so ein paar Meilensteine, die ich aufgezeichnet habe, so 1992, mal gucken, wo mein Mauscursor ist. Also 92 GSM wird tatsächlich verfügbar, man kann das kaufen, es ist zwar noch nicht flächendeckend verfügbar, aber so in den Großstädten und so ist dann losgegangen, das war 1992. Die Standardisierung, die habe ich ja nicht mal mehr auf meinem Zeitstrahl drauf, weil die ging schon sehr viel früher los, es war Anfang der 80er Jahre, dass sich die damals waren das Staaten, überlegt haben, mal was gemeinsam zu machen, nachdem eigentlich vor GSM jedes Land seinen eigenen Mobilfunkstandard hatte, das zu allem anderen inkompatibel war und da gab es nur wenige Inseln, die zueinander kompatibel waren. Und das hat dann aber ja, 10 Jahre gedauert von dieser ersten Idee, mal was gemeinsam zu machen in Europa, bis das dann auch tatsächlich verfügbar war für die Leute draußen. 1992 war das aber noch total sprachbasiert. Es ging wirklich nur um Sprache, was dann eingeführt wurde. Es gab auch noch keine SMS, ja, es gab nur Sprache. Und auch dieses Siemens P1, das kann noch keine SMS. Wenn man dem versucht, eine SMS heute zu schicken, dann kriegt man einfach eine Fehlermeldung zurück, dass die SMS nicht zugestellt werden konnte. Also wer da Interesse hat, wir können das nachher mal ausprobieren. Ja, also er weist es ab, das Netzwerk versucht, die SMS zuzustellen und das Ding sagt, weiß nicht, was es ist, geh mal weg und dann kriegst du eine Fehlermeldung auf der anderen Seite. Konnte es noch nicht, es kam erst ein bisschen später. Es kam so 1-2 Jahre später, dass dann SMS im Netz möglich waren und dann auch in den Endgeräten unterstützt waren. Zum Teil dann auch nur SMS incoming, so die ersten Ericsson, die konnten nur empfangen, aber noch keine SMS senden, ja. So, dann hat man sich schon überlegt, ja, das mit den Daten möchte ich eigentlich auch machen. Ich möchte mobil Daten übertragen. Wenn man sich da die 1990er anschaut, da war im Festnetz eben Modemkommunikation da. Also sprich, wir haben Leitungsvermittlung gemacht. Man hat eine Leitung aufgebaut zum Internet zum Beispiel oder in eine Mailbox, was damals eigentlich üblich war. Mailbox, so Internet und so, das war was für Unis und Freaks und so, also für Totalfreaks. Man hat also Leitungsvermittlung gemacht, man hat einen Kanal aufgebaut und wenn der dann halt 2 Stunden gestanden ist, musste man da halt auch für 2 Stunden dafür bezahlen. Ja. Das ist Leitungsvermittlung. Und Leitungsvermittlung ist dann auch eingeführt worden bei GSM. Das war so Mitte der 90er Jahre. Ich habe da kein genaues Jahr. Ich habe niemanden gefunden, der mir das genau sagen konnte. Also irgendwann Mitte der 90er kam das mal. Ich kann mich persönlich erinnern, wir hatten dann mal ein Projekt, wo wir Bojen in der Nordsee ausgestattet hatten mit Messgeräten und die hatten dann über GSM-Modems kommuniziert. Das war 1998 etwa so. Aber es muss schon ein bisschen gegeben haben, weil wir haben die Module dann fertig gekauft. Also Mitte der 90er etwa kam das. Und das waren dann halt so wahnsinnige Datenübertragungsraten von 9,6 Kilobit pro Sekunde bis 14,4 Kilobit pro Sekunde kamen dann später. Am Anfang waren es sogar nur 2,4 Kilobit pro Sekunde, als der Dienst eingeführt worden ist. War in etwa vergleichbar auch mit Festnetz. Da gab es dann 14,4er Modems und 28,8er Modems und 56K Modems. Aber war natürlich sehr teuer damals. So ein Euro pro Minute musste man schon investieren für einen Sprachcall und für einen Datencall. Und wenn der halt 20 Minuten Daten übertragen hat, hat es dann halt mal 20 Euro gekostet oder das Äquivalent in D-Mark damals. War also kein billiger Spaß. Mitte der 90er Jahre. So, dann ging es aber auch schon los, dass man gesehen hat, dass so die Paketdatenübertragung im Festnetz, dass es eigentlich ein ganz netter Hit ist, so mit X25 und vor allem auch IP-Internet. Und 1994 hat man dann angefangen, auch den paketorientierte Datenübertragung für Mobilfunk zu spezifizieren. Also sprich, ich baue nicht mehr einen Kanal auf, den ich dann verwende, egal ob ich Daten übertrage oder nicht, sondern ich übertrage meine Daten in Päckchen und muss dann nur für das Volumen bezahlen, aber nicht für die Zeiten dazwischen, wo ich keine Daten übertrage, weil da können andere Leute dann Daten übertragen. Das hat 1994 hatte man da angefangen, das zu standardisieren, heißt GPRS, General Packet Radio Service. Deswegen ist auch heute so ein kleines G auf dem Display noch. In manchen Netzen, wenn man weder 3G noch LTE hat, dann steht da G dran, das ist dieses GPRS. Kommt von 1994, hat man angefangen, darüber nachzudenken, wie man das paketorientiert übertragen möchte im GSM-Netz. Hat dann aber ziemlich lange gedauert, ne? Das war 7 Jahre bis 2001. Erst 2001 ist es dann wirklich auch im Netz verfügbar gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich konnte das nämlich wirklich kaum erwarten, das mit dem, weil es mit der Leitungsvermittlung, das war nicht so optimal, hat ziemlich viel Geld gekostet. deswegen wollte ich immer GPRS haben und ich war einer von den Ersten, der dann sowas im Laden auch gekauft hat, 2001, ich habe noch die Rechnung davon. Und am Anfang war nicht so riesig schnell, war 30 Kilobit pro Sekunde, ist dann später noch viel schneller geworden. Durch unterschiedliche Sachen ging es dann so hoch bis etwa so real 200 Kilobit pro Sekunde. Ja, 30 Kilobit, das war jetzt Anfang der 2000er jetzt nicht mehr so der Super-Hit, ne? Weil so Anfang der 2000er gab es dann auch schon DSL daheim mit 1 Megabit pro Sekunde. Also da hat sich ganz, ganz viel getan im Festnetz, während sich im Mobilfunk so bis 2001, als es eingeführt worden ist mit den 30 Kilobit, hat sich da noch nicht so viel getan. Das hat sich dann aber dann schnell geändert, kommen wir aber später dazu. So, ich habe hier noch so ein lustiges Bildchen von damals, weil ich war dann so bei Siemens bei so einem Tag der offenen Tür, wo sie so kleine Füchse verteilt haben mit so einem schönen Pin da drauf. Ich weiß nicht, kann man das noch einigermaßen lesen? Wahrscheinlich nicht, aber da steht GSM drauf auf vertikal. Und GSM heißt God Send Mobiles, zumindest laut diesem Sticker. Weil es war auch in der Anfangszeit, es ist eigentlich bei jeder neuen Generation so, wir haben ein tolles Netzwerk und es funktioniert auch ganz toll, aber noch keine Endgeräte, die man an die Leute verkaufen kann. Und irgendjemand ist dann auf die tolle Idee gekommen, dass GSM God Send Mobiles heißen müsste, weil es waren keine Mobiles da. Und so aus den Anekdoten von damals, die ich aber bei 3G und 4G auch wieder erlebt habe, die Leute haben sich dann zwar bei den Netzen die Terminals gewünscht, die heißen da Terminals, die Endgeräte. Aber als die Terminals dann da waren, ist es mit den Netzen immer dann am Anfang nicht so stabil und dann haben sie sich gewünscht, dass doch nicht so viele Endgeräte da sind. Da ist es dann immer so ein bisschen umgeschwungen. Ne? Also das Netzwerk hat immer gut funktioniert, solange keine Endgeräte da waren. Ja, und bei GPRS war das eben auch wieder genau das Gleiche bei 2001. Ja, und dann haben sie einen Sticker gemacht, God Send Mobiles und God Send GPRS Mobiles. Weil das Netz war da, stabil oder nicht, ist mal noch eine andere Geschichte, aber Endgeräte gab es am Anfang keine. 2001 war eben das erste Mal, dass sowas kam. So, dann habe ich hier ein Bildchen, ich habe dann mal in meinem Archiv geguckt, wie habe ich damals für mich persönlich Datenkommunikation mobil gemacht und die Antwort ist einfach vor 2000 gar nicht. Ja, ich habe zwar ein Notebook dann dabei gehabt, Aber bisher hatte ich nur ein Modem, ein Festnetzmodem, wo man eine Telefonleitung anschließen musste. Und so für mobil war das nicht wirklich toll. Man konnte das Modem zwar mitnehmen, aber wo anschließen? Ja, es war immer ein bisschen schwierig. Und das ist mein erstes Bild und ich kann mich auch noch daran gut erinnern. Das war das erste Mal, als ich dann tatsächlich eine für mich selber auch eine leitungsvermittelnde Datenübertragung verwendet habe über Mobilfunk mit einem PAM 3X und einem Siemens S25 über eine Infrarotübertragung. Also hier kann man schön den Infrarotport sehen und hier ist der Infrarotport auf der Seite vorne dran. Und das war mein Setup, um unterwegs meine E-Mails, also so Internet und so, 2000, war dann schon gut da, auch mit DSL so daheim. Und das war mein erstes Setup, um unterwegs E-Mail runterzuladen, was ganz gut funktioniert für die Leitungsvermittlung, wo man eben pro Minute bezahlt, weil man hat sich seine E-Mails runtergeladen und seine geschriebenen E-Mails hochgeladen und dann konnte man ja wieder auflegen. Also da war die Leitungsvermittlung noch ganz okay und die Preise 2000 für die Leitungsvermittlung war auch schon so, dass man dann nicht bankrott war am Ende vom Monat, wenn man sich da einigermaßen zusammengerissen hat. Was aber doof war, so Web gab es ja auch schon und Web ist eben total volumenbasiert, weil man will eigentlich eine Webseite runterladen, dann will man die eine Minute oder zwei lesen und dann will man zur nächsten Seite gehen. Und das ist halt für Leitungsvermittlung total Mist, weil man muss auch die 2 Minuten, in der man nichts macht, musste man bezahlen. Aber da gab es dann auch eine Lösung, die dann für mich der Durchbruch eigentlich war. Da gab es dann so Services wie Avant Go. Die sind hergegangen und haben so Webseiten gescrapt und haben einem dann den Content so gesammelt runtergeschickt. Ich konnte dann zum Beispiel sagen, ich möchte mal die Heise News haben und die haben einen Kanal gehabt. Und dann habe ich alle meine Heise News, die ich vorher noch nicht gelesen hatte, die ganzen Artikel, hat er mir in einem Schwung runtergeschickt. Und ich konnte die dann offline lesen, nachdem ich die Verbindung wieder abgebaut habe. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war das das absolut Tollste und Genialste, weil ich hatte endlich auch so Internet, während ich unterwegs war, so halb online. Aber vorher hatte ich einfach gar nichts, während ich unterwegs war. Und für mich war das erste Mal, als ich zur CeBIT 2001 gefahren bin, dass ich nicht mehr disconnected war, während ich irgendwo auf Reisen unterwegs war. So, ich habe mal noch ein bisschen, mir war das eigentlich jetzt gar nicht mehr so klar, wie das Avant Go funktioniert hat. Man vergisst ja irgendwie mit der Zeit alles. Aber da gibt es diese tolle Wayback-Maschine im Internet, da kann man sich diese alten Webseiten anschauen, wie es die gab und wie die sich auch in der Laufe der Zeit verändert haben. Und hier kann man auch schön nachlesen, dass die 1500 Kanäle gehabt haben von News-Seiten und von ganz vielen Internetseiten. Und diese Kanäle eben da verwendet haben, die haben sich regelmäßig die Artikel runtergeladen, die da gepublished worden sind und haben dann geguckt, welche habe ich dem Nutzer schon geschickt und haben dann dem Nutzer nur die neuen geschickt, die er noch nicht gehabt hat und alles in einem Rutsch eben. Und ich konnte dann halt Heise, CNN, Tagesschau und noch 5 andere Sachen auf einmal runterladen und dann eine halbe Stunde lesen. War ein absolut revolutionärer Service damals. Würde man heute ja jetzt nicht mehr so ganz so machen, ne? Aber damals war es der einzige Weg, weil es gab nur Leitungsvermittlung und man musste für die Minuten zahlen. Und das war die Lösung dafür. 2001. Ich habe hier noch mal kurz ein kleines technisches Slide reingeworfen, damit ich nachher zeigen kann, warum das heute so viel schneller ist als damals. Also die GSM-Luftschnittstelle, das ist also zwischen Endgerät, zwischen Handy und Netzwerk, wird eine Technologie, die Time Division Multiple Access sich nennt, verwendet damals, heute immer noch, wenn man über GSM telefoniert oder über GPRS Daten überträgt. Und was gemacht wird unterm Strich ist, man hat einen Kanal, der ist 180 Kilohertz breit, das sind 0,18 Megahertz, brauchen wir für nachher, deswegen habe ich das gleich mal übersetzt, 180 Kilohertz. Und auf diesem Datenkanal würden dann auf dem Zeitstrahl 8 Timeslots übertragen. Und jeder Nutzer, der telefonieren wollte oder Daten überträgt, der hat dann einen von diesen Timeslots gekriegt. Einen hat man noch für die Signalisierung gebraucht. Also konnte man dann unterm Strich maximal 7 Gespräche oder 7 Datenübertragungen in einem Sektor einer Zelle gleichzeitig machen. Und wenn man mehr gebraucht hat, hat man 2, 3, 4 oder 5 von diesen 0,18 Megahertz Carriern verwendet, die dann auf unterschiedlichen Frequenzen waren und konnten dann da ein bisschen mehr Leute über so eine Basisstation kommunizieren lassen. Ja, und in jedem Timeslot gab es dann ein bisschen Daten, eine Trainingssequenz und ein Anfangs- und ein Endeteil. Und ja, am Anfang ist es halt für die Sprachtelefonie verwendet worden. Und als sie sich dann überlegt haben, okay, wie tue ich jetzt da Daten übertragen, dann haben sie das halt umgebastelt und haben die Datateile dann halt nicht für digitalisierte Sprache verwendet, sondern halt für 9,6 Kilobit Kanäle, 14,4 Kilobit Kanäle ohne Redundanz. Sollte man recht nahe bei der Basisstation sein, aber es hat ganz gut funktioniert. Und funktioniert auch heute noch gut für die, die das noch verwenden. So, Moment, bin ich jetzt richtig? Genau. Dann bei GPRS, ich muss nochmal eins zurückgehen, bei GPRS ist man dann hergegangen, man kriegt halt nicht mehr als viel mehr als diese 14,4 Kilobit da rein in einen so einen Timeslot. Und wenn man irgendwie ein bisschen schneller werden will, ist dann irgendwann die einzige Lösung, dann verwende ich halt mehr als nur einen Timeslot für einen Nutzer. Und das nennt sich dann Kanalbündelung und man ist dann hergegangen, man hat 4, 5 oder 6 Timeslots für einen Nutzer gehabt, während der seine Daten übertragen hat. Und sobald er keine Pakete mehr gehabt hat, konnte man die 6 Timeslots für jemand anderen verwenden. Aber wie man natürlich gleich erkennen kann, wenn viele Leute in der Zelle sind, dann hat man keine 4 Timeslots, die man bündeln kann, weil die sind schon für Telefonie und so belegt. Deswegen konnte man auch nicht sagen, wie schnell man jetzt tatsächlich Daten übertragen kann, weil es kam immer darauf an, wie viele Leute in der Zelle unterwegs waren. So, in diesen schönen alten Mobiles, das ist ein Siemens S45. Das war mein zweites GPRS-Mobile, da gab es auch so einen schönen Netzwerkmonitor drin. Da konnte man dann auch sehen, während der GPRS-Datenübertragung, wie viele Timeslots verwendet werden. Und hier kann man sehen, das sind diese 8 Zeitschlitze, die es auf einem Träger gibt. Und in dem Fall habe ich 4 gekriegt. Das war auch das Maximale, was das S45 damals konnte. Ja, das war 2002. Also aus heutiger Sicht alles brutal primitiv. Ja. Was Besseres gab es nicht. Das war das Beste, was es gab auf dem Markt. Ja, nochmal ein kurzer Überblick. GSM und GPRS-Daten, also Circuit Switched, was wir am Anfang hatten, ja, 9,6 Kilobit war halt Anfang der 2000er dann schon relativ langsam zu den 28 bis 56 Kilobit, die man im Festnetz haben konnte. Packet Switch, GPRS, hat man dann volumenbasiert bezahlt, aber das war unvorstellbar teuer, habe ich gleich ein Slide dazu. Aber ist dann besser geworden. Aber man hat dann volumenbasiert abgerechnet, war schon mal gut. Und das S45 war auch mein erstes Handy ever, wo ich ein Software-Update mal machen musste. Das ging bei den früheren so als Anwender gar nicht. Da hat man keine Anleitung dafür gehabt und auch keine Software. Aber das S45 war so buggy, ist die ganze Zeit abgestürzt bei GPRS und im Ausland ist es sowieso direkt abgestürzt und so nach dem dritten Software-Update, so über serielle Schnittstelle und so, da ist es dann stabil gewesen. Ich war damals nicht so wirklich glücklich, dass man da Software-Updates auf Handys und so, das ist schon einigermaßen schockierend, ja. Also für damalige Verhältnisse, heute okay, am Tag 2, ja, aber damals hat man ein Handy gekauft im Laden und dann hat es halt einfach funktioniert. Und das war das Erste, wo man dann wirklich Software-Updates machen musste, damit es mal funktioniert hat. Schlimm, schlimm. So, jetzt müsst ihr alle mal ganz stark sein. Ich habe mal rausgesucht, wie viel der Spaß eigentlich damals gekostet hat. Im Januar 2001, als dann GPRS live gegangen ist, hat man dann für ein Gigabyte Daten stolze 35.000 Euro bezahlen müssen, wenn man die damals übertragen gekriegt hätte. Also muss man dann gleich wieder relativieren. 2001 war ein Gigabyte noch eine ziemliche Menge, wo man eigentlich gar nicht wusste, was man damit anfangen sollte. Aber um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen, was es damals gekostet hat, wo man heute in Bezug dazu hat, pro Gigabyte 35.000 Euro. Es gab noch eine zweite Variante, die dieser Artikel von Telltarif erwähnt, also der Pro. Der Pro-Tarif musste man dann eine Grundgebühr zahlen und dann hat sich das doch auf nur 10.000 Euro pro Gigabyte reduziert. Ja. 2001. Aber auch für die damaligen Verhältnisse, wenn man ein paar hundert Kilobyte Daten und so übertragen hat, war das einfach total jenseits von Gut und Böse. Da hat man lieber Leitungsvermittlung gemacht, das war wesentlich billiger als das hier. Also ich kann da nur mutmaßen, dass die gehofft haben, dass es nicht viele machen, weil ihr Netzwerk noch nicht so stabil war. Dann machen wir mal hohe Preise. Ja. Ist jetzt aber gemein böswillige Unterstellung meinerseits, das weiß ich nicht genau. Es ist dann aber auch schnell besser geworden. Das war 2 Jahre später. Also das erste war jetzt Anfang 2001. Das ist Dezember 2002. Da ging es dann immerhin schon für 2.500 € pro Gigabyte über die Ladentheke. Also so um Faktor 10 sind wir dann mal innerhalb von 2 Jahren billiger geworden. Immer noch ein Haufen, aber bei den Daten, die man damals am Handy gehabt hat, ist es schon so gewesen, dass man dann nicht bankrott war am Ende vom Monat. Ja, also so, ich habe mit meinem Palm und meinem dann S45, ja, ich habe dann so 50 € Monatsrechnung gehabt. Also ich habe mich schon zusammengerissen und so, wäre immer noch mehr möglich gewesen, aber für 50 war man schon ganz gut dabei, konnte seine E-Mails mobil lesen und auch so im Internet mobil surfen. Das ging dann so halbwegs. So, dann wollte ich nicht unerwähnt lassen, es ging dann eigentlich so ab den 2000ern so richtig Schlag auf Schlag, da kamen wirklich dann ganz krasse neue Dinge und eins von den Milestones, die ich mal rausgesucht habe, ich habe das persönlich nicht gehabt, das Phone, aber das war ein Nokia 7650 und das war das erste Symbian-Phone von Nokia, das rauskam. Also wer Symbian kennt, der weiß, dass es ein wichtiges Datum für Symbian war. Aber es war auch deswegen wichtig, weil das Telefon, das hatte dann auch schon einen Farbbildschirm, der richtig groß war, wo man dann auch wirklich mal ein bisschen was sehen konnte, wo man schon im Internet auf dem Gerät unterwegs sein konnte und nicht mehr so extern über ein PDA, ja, und über Infrarot oder über Bluetooth, sondern wirklich in dem Gerät drin. Und es hat auch schon eine Kamera gehabt, damit man Bilder machen konnte. Auflösung 640 x 480 Pixel, ja, man kann schon was erkennen drauf, ne? Und man konnte immerhin schon 100 Bilder abspeichern in so einem Teil. Für damalige Verhältnisse absolut super revolutionär. Das Bild habe ich aufgenommen im Februar 2002 und ist dann so im dritten Quartal 2002 dann auch tatsächlich in die Läden gekommen für unglaublich viel Geld. Habe ich nachher auch noch ein paar Vergleiche, was es damals so gekostet hat. So, das war 2002. So, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dieses GSM-Logo. Wer kennt dieses GSM-Logo? Mal Hand hoch so. Hat schon mal jemand gesehen? Ja, ein paar Leute kennen das noch. Also so in den 90ern und auch noch in der ersten Hälfte der 2000er war das auf jedem Gerät drauf. Das ist das offizielle Logo vom 2G von GSM. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, was sollen eigentlich diese Punkte da, diese blauen und dieser eine rote Punkt, was soll das? Da muss es eine Geschichte dazu geben. Und ich habe dann angefangen, im Internet zu recherchieren und habe mich da von einer Person zur anderen gehangelt und bin dann bei dem Yngwie Zetterström rausgekommen. Der war damals im Anfang der 90er und Ende der 80er im GSM Marketing Committee und der hat mir dann erzählt, was diese Punkte darstellen sollen. Und er hat mir gesagt, hier, also diese drei blauen Punkte, das symbolisiert die Teilnehmer im Heimatnetzwerk und der rote Punkt, das symbolisiert der Teilnehmer, ein Teilnehmer, der in einem anderen Land roamt. Fragt man sich erstmal, ja, okay, warum ist das so wichtig mit diesem roten Punkt und dem Roamer, warum ist es sogar in das Logo reingehüpft? Die Erklärung ist ganz einfach, vor GSM gab es kein Roaming. Es war eine völlig bizarre Welt aus unserer heutigen Sicht, weil man durfte auch Mobilfunkgeräte nicht von einem Land ins andere mitnehmen. Bei den nordischen Ländern, das war noch ein bisschen was anderes, die haben sich zusammengetan. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich mitgenommen, mit dem Auto gefahren ist, war es unter Strafe verboten, sein Endgerät, also sein Mobiltelefon, so man denn eins hatte, ja, mitzunehmen. Das musste man dann beim Zoll anmelden, dass man sowas hat. Man musste zum Teil das Empfangsteil ausbauen oder man musste das Ding verplompen lassen und also völlig abgefahren, wenn man sich so vorstellt, ja, heute nimmt man einfach seine 5. Mobiltelefone, die man hat und sein Tablet und was weiß ich noch alles über die Grenzen mit. Und damals war das verboten, Funkgeräte über die Grenze mitzunehmen. Ja. Und GSM war eben das erste System, wo sich die Staaten zusammengetan haben und gedacht haben, okay, so jetzt, wir möchten mal was machen, wo man überall verwenden kann. Und deswegen, weil es so wichtig war, dass man dann auch roamen konnte, gab es dann auch diesen Punkt, diesen roten Punkt in dem GSM-Logo drin. So, dann habe ich noch aus der GSM-Zeit, aus den 90ern mal rausgesucht, wie hat man da eigentlich standardisiert. Weil ich kenne das halt so heute, ich bin auch in Standardgremien unterwegs und da kommt man halt mit seinem Notebook und da hat man sich vorher die 300 besten Dokumente für das Meeting irgendwie schon vorher übers Internet runtergezogen, ja, und hat die alle schon durchgelesen und hat selber 20 Dokumente noch auf den Reflektor gelegt. Also man hat riesig viele Dokumente und hat ein Internet und hat Wi-Fi und hat alles, was man bei so einem Meeting braucht, um da nochmal 500 Dokumente während dem Meeting zu produzieren. Das ist aber eine relativ neue Geschichte, so mit, wir machen mal ganz viele, ganz schnell Dokumente. Ich habe hier dieses ganz tolle Slide gefunden, die das mal beschreibt, was da vor 30 Jahren Stand der Technik war. Und zwar bei den GSM-Standardisierungsmeetings. Da gab es zum Beispiel ein ganz wichtiges Meeting 1987 in Madeira, wo man zum ersten Mal sich geeinigt hat, wie das wirklich funktionieren soll. Und die haben das mit schlagenden 49 Dokumenten, haben die GSM definiert, was man da genau machen soll. Und da waren 41 Leute da. Also wenn man heute in ein 3GPP-Meeting reingeht, wo LTE und 5G definiert wird und besprochen wird, da hocken dann halt mal so 500 Leute drin. Ja, also da waren es 41. Und der gute Mensch hat sich dann mal ausgerechnet, naja, das waren 49 Dokumente. Und da ist auch niemand mit seinem Notebook gekommen, da hatte niemand ein Notebook. Ja? Also was hat man gemacht? Man hat vorher seine Dokumente an die Zentrale geschickt, an die ETSI, das ist das European Telecommunication Standards Institute, da hat man ein paar Wochen vorher sein Dokument, das man da besprechen wollte, hingeschickt. Die haben ganz viele Kopierer gehabt und haben das 41 Mal kopiert, jedes Dokument 41 Mal kopiert und dann ist man zum Meeting angereist und hat dann die Dokumente von den anderen Leuten gekriegt. Ne? Und es waren dann zusammen 6615 Seiten, hat er sich mal ausgerechnet. 1987, keine Notebooks, alles auf Papier, man hat gekritzelt. Das war Standardisierung damals, ja. So, dann ist es aber recht schnell außer Kontrolle geraten. Und die haben dann mal geguckt im GSM-30-Meeting, das war 1999, ich habe mal ein bisschen geguckt, also 12 Jahre später etwa. Und da waren es dann alleine in den Plenary-Meetings 8000 Dokumente, die da besprochen worden sind. Und das hat er dann auch mal ausgerechnet, das waren 2,4 Millionen Seiten oder 27 Bäume, die dafür draufgegangen sind in diesem Jahr. Oder in den, es waren mehrere Jahre, in denen die draufgegangen sind. Aber muss man sich mal überlegen, das sind nicht Seiten, die irgendjemand auf dem PC runtergeladen hat. Das waren Seiten, die ausgedruckt haben und verteilt haben. 2,5 Millionen ausgedruckte und verteilte Seiten. Kann man sich halt nicht mehr so ein bisschen vorstellen. Und das war nur für die Plenary Meetings. Da gab es auch noch die Untergruppen und die haben fleißig auch kopiert. So. Dann habe ich mal geguckt, wann ging das dann eigentlich los mit Wi-Fi und LAN und so. Dann habe ich dann die nette Slide hier gefunden. Also das erste Meeting für GSM und für 3G, das überhaupt LAN hatte, weil also so 1999, da hat man schon ein Notebook gehabt. Aber die kamen dann halt mit ihren Notebooks zu den Meetings, aber die Notebooks waren für sich halt getrennt. Die haben nicht miteinander geredet, wie man das heute so macht, mal schnell ins Internet und so hochladen, gab es damals nicht. Und das erste Meeting, wo die angefangen haben, die Dokumente online zu verteilen, war 1999 im November und das hat man über LAN gemacht, also über Kabel. Und Wi-Fi kam erst später, kam erst Juni 2002. Ja. 2002, das hört sich noch nicht an, als ob das so lange her ist. Ne? Also war irgendwie eine andere Zeit. Und der Autor beschwert sich ja auch in dem Slide, also hier sind 14 Jahre vergangen, seit das Web geboren worden ist, also so hier seit dem ersten Webbrowser und es hat nur 14 Jahre gedauert und ja, die Technologie, die verdirbt uns unsere ganzen Spezifikationen, weil ja, so 1987 hast du dir das halt 10-mal überlegt, bevor du irgendein Dokument geschrieben hast, dass du da irgendwie, war ein Haufen Arbeit und musste reproduziert werden und jetzt ja, machst du halt mal kurz und machst es auf den Reflektor drauf und das hat halt so eine unglaublichen Fülle von Dokumenten und Aufblähungen geführt und er hat sich dann hier 14 Jahre und unsere Specs sind total kaputt, ja, und das war, ist auch schon wieder 10 Jahre her, heute ist es noch 10-mal schlimmer. Genau, also das Web ist an allem schuld, ja. Dann noch ein paar Worte zum Thema Type Approval. Kann man sich halt auch wieder nicht so richtig vorstellen, ja, weil früher war es eigentlich so, so Funkgeräte und so, das war ja schon mal grundsätzlich was Böses, weil, also so für die Staaten und so, weil das hat irgendwie Funkwellen und so raus und das muss ja nationale Hoheit und so und knappes Gut und tralala, muss der Staat ja völlig unter Kontrolle haben. Und also jeder Staat ist dann hergegangen und hat für normale Funkgeräte und für Mobiltelefone hat einen sogenannten Type Approval gemacht. Also wenn man ein Funkgerät oder ein Mobilfunkgerät, ein Handy, wenn es damals schon ein Handy war oder ein Einbau halt verkaufen wollte, musste man es erst vom Staat abnehmen lassen, ein sogenanntes Type Approval machen. Also ohne dieses Type Approval konnte man ein Gerät nicht verkaufen und das durfte man halt in jedem Land extra machen, was auch normal war, weil es hat jedes Land sowieso einen anderen Standard gehabt und dann musste man für jedes Land sowieso ein eigenes Gerät bauen und es war irgendwie nicht lustig. Auch damals schon nicht. Und eben die Idee bei GSM war, ja okay, wir machen jetzt eine Technologie, die man dann überall verwenden kann und die Leute sollen auch in den Ländern umherfahren können und in andere Länder fahren können und ihr Gerät mitnehmen dürfen. Jetzt haben wir da aber ein Problem, wir können jetzt ja nicht hergehen und in 30 Ländern ein Type Approval für ein Gerät machen. Das ist sogar damals klar gewesen, dass es so nicht laufen wird. Und deswegen hatte man sich dann entschlossen, so ab 1991, 92 einen gemeinsamen Type Approval zu machen. Das heißt also, ein GSM-Mobiltelefon konnte man dann in Italien Type Approval lassen und dann konnte man es überall in Europa verwenden, weil die das sich gegenseitig anerkannt hatten. Es war das erste Mal, dass man dann wirklich was gemeinsam in Europa im Funkbereich gemacht hat und ein Type Approval gilt für jeden. Es hat dann auch nicht gleich auf Anhieb geklappt, weil, ja, wenn man ein Type Approval macht, braucht man ein Netzwerk. Ein Netzwerk gab es aber noch nicht so wirklich. So, also muss man einen Simulator bauen. Simulator kostet viel Geld. Wer zahlt das? Und am Schluss haben es dann die Netzbetreiber bezahlt in Europa. Die haben dann einen sogenannten Buyers Club, also einen Käuferclub gebildet und haben dann die Kohle für den Simulator vorgestreckt, um das Type Approval machen zu können. Es ging dann an die Firma Rohde & Schwarz. Kennt vielleicht der eine oder andere, weil gibt es heute noch. Machen viele Dinge und die haben damals den Auftrag für den GSM-Netzwerksimulator gekriegt und sind aber nicht rechtzeitig fertig geworden und alles große Katastrophe, die Netzwerke waren da, Endgeräte konnten nicht zertifiziert werden, also was machen wir da? Wir machen einen Interim-Type-Approval, ja, so ein bisschen einen abgespeckten. Und mit dem haben sie es dann fertiggebracht, so anno 91, 92 die ersten Geräte zu zertifizieren. So hat er ausgesehen. Der GSM-Systemsimulator, der vom Buyers Club gekauft worden ist, hier unten, da, das ist wahrscheinlich eine kleine VEX, die den Simulator hier gesteuert hat. Und mit dem Teil hat man die ersten Endgeräte 92 dann Type Approval gemacht. Ich gehe nochmal zurück auf die letzte Slide. Das ging dann relativ lang, dass man das genauso gemacht hat, also neues Endgerät, okay, in irgendeinem Land, in England, in Deutschland, in Italien oder wo auch immer, einmal zugelassen, dann konnte man es überall in Europa verwenden. Aber als die Technik stabiler geworden ist, hat man sich dann auch davon abgewandt und seit 2003 ist es dann so, wie es heute auch noch ist, die Hersteller machen jetzt eine Self-Declaration, also sie gehen einfach her und müssen verschiedene Anforderungen, die der Gesetzgeber, die EU vorgelegt hat, an ein Endgerät, also es darf halt eine maximale Sendeleistung haben und es muss ein bisschen ein Envelope haben, damit es die Nachbarkanäle nicht stört und ganz viele andere Dinge auch. Und das können jetzt die Endgerätehersteller selber machen und wenn sie das dann gemacht haben, können sie einen Kleber drauf machen und dann ist gut und dann kann man das verkaufen. Das Lustige ist, dass man jetzt auch einen Backstein Type approven kann selber, weil es wird jetzt nicht mehr getestet, machen die wirklich was Böses oder so, sondern man guckt eigentlich nur noch, dass die Sende- und Empfangseigenschaften so ungefähr hinkommen. Also es ist ziemlich lasch und ja, die spöttischen Leute sagen bei uns, ja, so hier, das kannst du auch einen Backstein zulassen, der kommt da auch durch die Conformance-Testing durch. Ja, das war der Netzwerksimulator damals. Also heute ist es ein Raspberry Pi und ein Analogboard. Ja, mehr ist es heute nicht mehr. Aber damals hat es so ausgesehen. So, das waren so meine Erinnerungen an 2G. Dann kommen wir jetzt zu den Geschichten UMTS-Jahre. da habe ich jetzt mal so einen Abschnitt gewählt, 2004 bis 2012. Einfach aus dem Grund, weil für die Leute, zumindest in Deutschland und für mich, ging UMTS wirklich erst 2004 los, weil da gab es erst Endgeräte zu kaufen. Und ich habe mal 2012 hingeschrieben, weil 2012 gab es dann LTE und dann war UMTS auf einmal so altes Zeug. Aber bis 2012 war es echt der Hammer so. Funktioniert ganz, ganz anders als GSM und GPRS. Also um nochmal zurückzugehen, wir hatten da Kanäle, die waren 0,18 Megahertz breit, etwa so. Bei GSM, bei UMTS haben die sich gedacht, jetzt machen wir mal so. Und ein Kanal ist dann 5 Megahertz breit gewesen. Also unglaublich viel mehr zu diesen 0,18. Also kann man viel schneller werden. Und es werden auch keine Zeitschlitze mehr verwendet, zumindest am Anfang nicht, sondern man hat den Code Division Multiple Access Verfahren und hat darauf basiert, dass alle Geräte senden gleichzeitig, tun ihre Bits aber spreizen auf mehrere Bits, das sogenannte Codes, und die sind orthogonal zueinander, so hier, ja, hat man im Mathematikunterricht schon mal gehabt, und dann gab es da so schöne Golden Codes und ganz tolle Sachen. Also wenn man da so mathematisch begabt ist, findet man CDMA ganz toll. Aber unterm Strich, jedes Gerät hat halt zu jeder Zeit gesendet, wenn es gesendet hat. Und die Basisstation hat sich dann die einzelnen Sender wieder rausgerechnet aus dem gesammelten Signal. Ja, also ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Also, aber es hat ganz gut funktioniert und funktioniert auch heute noch ganz gut. Aber halt nicht mehr so einfach wie TDM, so Zeitschlitze wie bei GSM, wo man noch so einfach verstehen kann, nee, hier ist alles so in der Wolke drin auf einmal. So. So, dann fand ich die Zeitlinie recht interessant, wenn man das mal vergleicht, wann ist was standardisiert worden und was gab es zu dieser Zeit eigentlich. Ja. 1992 GSM tatsächlich verfügbar gewesen. Mitte der 90er Jahre gab es dann gerade mal so 9,6 Kilobit Datenübertragung leitungsvermittelnd. Und hier 1996 haben die jetzt angefangen, darüber nachzudenken, wie soll das eigentlich weitergehen. Also GPRS gab es erst 2001, ja, 5 Jahre später. So Paketvermittlungen und so waren noch nichts. Ne? Aber damals, 1996, wo es wirklich noch nichts gab, haben die sich angefangen, über UMTS Gedanken zu machen. Und der erste Release vom UMTS-Standard, 3GPP Release 99, ist 2000 fertig geworden, im Jahr 2000. Ja, es ist immer noch ein Jahr, bevor ich überhaupt das 2G-Paketvermittlung tatsächlich in echt dann hatte, haben die schon einen Standard fertig gehabt, bevor es überhaupt den Vorgängerstandard wirklich für die Leute zu kaufen gab. Also finde ich persönlich total krass, dass man was standardisiert, wo noch nicht mal der Vorläufer wirklich für die Leute im Netzwerk verfügbar ist. Also eine sehr große Weitsicht, was damals an den Tag gelegt worden ist, finde ich zumindest. Ne? Und UMTS selber, es war fertig im Jahr 2000. Der Standard ist dann aber wirklich auch erst 2004 auf den Markt gekommen. Ende 2004 konnte man das dann auch kaufen. Und die Geschwindigkeiten waren dann schon ziemlich toll für damalige Zeiten. 128 bis 384 Kilobit pro Sekunde, so in echt, also so auch für Nutzer tatsächlich dann erreichbar. Ist fast DSL-Geschwindigkeit damals. Also ich hatte eine Megabit-Leitung pro Sekunde DSL daheim und für Mobilfunk 384, also ja, nicht schlecht. Hat mich damals fasziniert. War dann aber nicht das Ende, es ging dann weiter, der Standard ist weiterentwickelt worden, da gab es dann immer so alle 1,5 Jahre ein Update, wo neue Sachen dazugekommen sind, und dann 2007 war eigentlich so der nächste große Schritt, wo man dann nochmal die Luftschnittstelle ein bisschen geändert hat, und dann kamen dann Geschwindigkeiten von 1,8 Megabit pro Sekunde auch wirklich für den Nutzer an mit HSDPA, und im Laufe der Zeit ist es dann noch ziemlich hochgeschraubt worden bis auf 42 Megabit pro Sekunde, die man jetzt vielleicht nicht als 42 Megabit gekriegt hat, oder so 20, 30 Megabit kamen da schon raus. Also hat sich unheimlich entwickelt, war 99 oder 2000 jetzt noch nicht absehbar, da hat man das gemacht, was in 2004 rauskam, aber die haben sich natürlich auch nicht schlafen gelegt. Ne? Also alles das, was hier 2007 kam, haben die sich schon überlegt, bevor UMTS überhaupt gestartet ist. Also totale Überlappung zwischen Realität und was wollen wir machen, ja. Hat sich total überschnitten und erstmal gar nicht zusammengepasst. Große Weitsicht. So, wie hat man sich damals UMTS vorgestellt, weil man muss sich auch überlegen, da gab es ja diese lustige Frequenzauktion, wo man mal kurz 50 Milliarden Euro gezahlt hat für ein bisschen Frequenz. Ja. 6 Netzbetreiber damals haben jeweils 12,5 Milliarden gezahlt, 50 Milliarden dann, ja, kommt nicht ganz hin, ein bisschen weniger, ne, aber 50 Milliarden zusammen. Und das war 2000, ja. Da haben wir noch nicht mal GPRS gehabt, ja, da haben wir noch mit Leitungsvermittlung rumgemacht und da haben die 50 Milliarden Euro für bezahlt, hallo. Also das war ein bisschen Wahnsinn und niemand wusste, was man eigentlich dann mit UMTS alles machen sollte. Und selbst 2002, ich habe hier so ein paar Mockups, die ich damals beim Mobile World Congress in Cannes gesehen habe, von Siemens, also so hat sich Siemens in 2002, also 2 Jahre nachdem der Standard verabschiedet worden war, so vorgestellt, so machen wir das mit UMTS, so sieht es dann aus. Ja. Es waren aber Mockups, die haben nicht funktioniert, das war nur so, das können wir uns mal so vorstellen. Ne. Andere waren ein bisschen weiter. Ich habe 2002 dann meinen ersten ever Videocall gesehen, so über Mobilfunk, das war von Sanyo. Was man hier an dem Bild leider nicht sieht, das war noch so an Strom angeschlossen, weil es hat so viel Strom gebraucht, der Akku war immer in einer halben Stunde leer. Aber es war mein erster Videocall, den ich gesehen habe und auch selber dann gemacht habe. Die Gegenstelle, das ist der PC, der nebendran steht, da kann man sehen, da ist das Bild angekommen und umgekehrt. Das war 2002, so mit so Vorserie UMTS. Da war Siemens noch meilenweit davon entfernt und die Sanyos, die waren schon ziemlich nah dran. Dann, was ich auch noch so in der Retrospektive lustig finde, ja, also man hat 1996 angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie 3G aussehen soll. 2000 ist der Standard fertig gewesen und hier sind wir in 2002 beim World Congress. Und wenn man hier mal reinschaut, ja, da steht hier nichts von UMTS oder so, da steht immer noch so GSM und GPRS und so. Das 3, das haben sie ein bisschen hier oben reingemacht, aber es war noch nicht so wirklich so im Hintergrund angekommen. Und ah, hier ist übrigens das GSM-Logo, das ich vorher gehabt habe. Ja, das kann man hier auch noch mal sehen. Was auch noch interessant war, so 2002, da gab es einfach noch niemand, der Bilder über sein Mobiltelefon an irgendwelche anderen Leute verschickt hat, so wie man das heute einfach mal so nebenher mal kurz ein paar Bilder wegschickt. Das gab es damals nicht, hat niemand gemacht. Und ich hatte aber mein HP iPack PDA mit meinem S45 und auch wieder Leitungsvermittlung aus Frankreich. Hat ein bisschen Geld gekostet, aber ich habe doch so Briefmarken, große Bilder dann von da verschickt per E-Mail damals an meine Kollegen und die waren alle platt. Sowas hatten die noch nie gesehen, dass einer von unterwegs Bilder schickt. Ja. Also gab es nicht. Völlig krass. Also es war auch ein bisschen schwierig, weil man musste da immer so einen speziellen Griff haben, damit man den PDA und das Handy auch gleichzeitig halten konnte, weil es war ja über Infrarot, ja, also es war ein bisschen schwierig, aber ja, ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen. So, gehen wir 2 Jahre nach vorne. Irgendwann muss es mit dem UMTS ja mal kommen, aber es kam einfach nicht, weil das war der Standard war toll, aber er war halt so komplex und hat so viele Ressourcen erfordert, man hat es einfach ewig lange nicht hingekriegt, UMTS-Endgeräte auch zu bauen. Ich habe hier ein Bild von 2004, wo man immer noch klar sehen kann, das ist ein S55 und immer noch ein PDA, das war eine HP 4150 und das war immer noch mein mobiler Zugang zum Internet, damals 2004, aber immerhin, die haben schon mit Bluetooth miteinander geredet. Jetzt, man musste jetzt nicht mehr so halten, PDA unten, Telefon oben, sondern man konnte das Telefon jetzt irgendwo in der Tasche haben, weil hat ja jetzt per Funk miteinander kommuniziert. Also war schon eine Verbesserung, aber 3G gab es 2004 nicht für normale Leute zu kaufen. Es hat sich dann geändert. An Weihnachten 2004 gab es dann auch tatsächlich in Deutschland, gab es Endgeräte zu kaufen und auch Netze, die damit auch zurechtkamen. Und ich habe mir dann ein V800 gekauft mit Vodafone-Branding und habe eine Telekom-SIM-Karte reingesteckt. Hat aber funktioniert. Das Bild ist sehr unscharf auf der rechten Seite, weil es war dunkel und man hat auch gesehen, ich war doch relativ enthusiastisch, es sieht ziemlich auseinandergerissen auf meinem Schreibtisch aus, aber es war halt einfach die krasse Revolution, ja. Und mit dem Endgerät, ja, das war dann mein Zugang zur Welt, immer noch mit PDA, weil der Bildschirm war immer noch ein bisschen klein, aber man konnte auch schon im Internet mit dem Gerät alleine surfen. So, hier habe ich nochmal ein bisschen hübscheres Bild, das ist August 2005, hier das V800 auf so einem Ständer und eben mit meinem Notebook. ich fahre auch heute noch relativ viel rum und war mein ständiger Reisebegleiter und mein Zugang zur Welt. 384 Kilobit pro Sekunde war da so 2005 das Nonplusultra im Mobilfunk. Dann kommen wir mal zu Preisen. Was hat der Spaß dann eigentlich damals gekostet? Ich habe mich heute erst wieder so vor ein paar Wochen, musste ich mal wieder ein bisschen Geld investieren für ein neues Mobiltelefon. Habe mir gedacht, warum kostet das Zeug eigentlich immer mehr Geld und mehr Geld? Ja, hat 550 Euro gekostet. Ja, hat doch früher nicht so viel gekostet. Ja, nix. 2005, ein Nokia 6680 war echt das Beste, was man damals gekriegt hat, hat aber auch fast 600 Euro gekostet ohne Vertrag. Ja. Also dieser Gedanke, dass die Endgeräte immer teurer werden, diese Premium-Endgeräte, mal von einem gewissen Hersteller abgesehen, wo das sicher wahr ist, aber für die normalen, teuren High-End-Endgeräte, das hat auch damals vor über 10 Jahren schon so viel Geld gekostet. Also ist eine falsche Erinnerung, wenn man denkt, dass es früher alles billiger war. Ganz im Gegenteil eigentlich, weil heute hat man ja den netten Vorteil, man kriegt ein schönes Android LTE-basiertes Endgerät auch für 150 Euro, mit dem man echt alles machen kann. Das gab es damals nicht. Da gab es diese Geräte für 600 Euro und dann gab es Sprachgurken und dazwischen gab es nichts. Also von so her ist es heute besser. Man kann auch für 150 Euro schon was Hübsches kriegen, das war damals nicht möglich. So, jetzt müssen wir wieder alle ganz stark sein. Jetzt reden wir wieder über Geld. Was hat mobile Datenübertragung gekostet? 2005. So das Billigste, was ich von damals noch so gesehen habe, ist ja Deutschland 2005, 24 Euro Cent pro Megabyte, Aldi Talk. Das wären 240 Euro pro Gigabyte, ja. Also nichts mehr gegen diese 25.000 Euro pro Gigabyte, die wir da am Anfang hatten bei GPRS, aber 3G 240 Euro pro Gigabyte, wenn man diese 24 Cent pro Megabyte hochrechnet. Also ist schon immer noch eine gute Hausnummer gewesen. Und das war nur für Deutschland. Also sobald man ins Ausland gefahren ist und so GPRS oder UMTS-Roaming machen wollte, ja, da war man wieder kurz vorm Bankrott. Das ging nicht. Also man hat eigentlich die Daten sofort abgestellt, weil es war einfach völlig krank. Aber da gab es dann eine absolut unglaubliche Alternative, die damals auch sehr heiß gehandelt worden ist. Das war in Italien, gab es einen Netzbetreiber, gibt es heute immer noch, der heißt Wind. Und der hat dann eine Flatrate rausgebracht in Italien. Da hat man einen Gigabyte für 20 Euro gekriegt in Italien. Also ein Zehntel, weniger als ein Zehntel von dem, was es in Deutschland gekostet hat zu der Zeit. Und mit diesem Angebot konnte man auch roamen in Europa und da hat man für die 20 Euro hat man 200 Megabyte gekriegt, während man im Ausland war, also 100 Euro pro Gigabyte. Ja. Also das war ein Drittel von dem, ja, was die Deutschen haben wollten, wenn man eine deutsche SIM-Karte gehabt hat und nicht geroamt hat. Ja, völlig krass. Und ein Gigabyte war 2005, das war schon eine ganz gute Nummer und 200 Megabyte war auch noch eine gute Nummer, damit konnte man schon mobil was anfangen. Da konnte man auch ein Notebook anschließen und seine E-Mails und seine PowerPoint-Präsen und so durch die Gegend schicken für ein paar Wochen. Da haben 200 Megabyte gereicht. Und das war dann so für Leute wie mich, wo viele in Europa unterwegs waren, war das absolut toll. Ich habe dann 2 oder 3 so Wind-SIM-Karten gehabt. Für 60 Euro im Monat habe ich dann 600 Megabyte gehabt. Das hat mir dicke gereicht. Die Deutschen haben da mit mir nicht arg viel Geld gemacht zu der Zeit. Und das war einfach, ja, es war einfach zu gut, um wahr zu sein, weil das ist dann so ein Jahr, hat es funktioniert und dann haben die Winds wahrscheinlich gemerkt, dass sie da keinen positiven Business Case gehabt haben, weil das haben dann nicht nur Italiener verwendet und es ist dann ziemlich populär geworden, konnte dann diese SIM-Karten auf eBay kaufen und so. Und dann haben sie das wieder eingestellt, dieses Angebot, sehr zu meinem Bedauern. Aber war dann okay, weil 2007 gab es dann auch so Preise in Deutschland fürs Roaming, die dann ganz okay waren. So, also ich habe als Beispiel Vodafone in Deutschland hat dann diese Web-Sessions, die es heute auch noch gibt, eingeführt. Konnte man dann für 15 Euro in Europa am Tag 50 Megabyte kriegen und man konnte da, wenn man mehr als 50 Megabyte gebraucht hat, konnte man da auch 15 Euro nachwerfen jeweils und hat dann wieder 50 Megabyte gekriegt. Es waren dann 300 Euro pro Gigabyte. Ja, ist jetzt nicht so toll wie diese Windgeschichte, aber hat ganz gut funktioniert. Und in 2007, da bin ich mit 50 Megabyte und meinem Notebook, den ich an mein UMTS-Telefon angeschlossen habe, eigentlich ganz gut hingekommen. auch, das hat auch noch gereicht, um abends noch ein bisschen zu surfen. Die Seiten waren noch nicht so groß wie heute. Und wenn, dann hat es halt mal 30 Euro am Tag gekostet, aber das ging dann auch noch, war ja Geschäftsreise und da durften die Daten auch noch ein bisschen mehr kosten. War okay. So. Hier habe ich noch ein nettes Bild von 2005, kann man noch sehen. Auch Wi-Fi war 2005 jetzt noch nicht so hyper verbreitet. Der Notebook hatte zwar schon Wi-Fi eingebaut, war aber irgendwie ein bisschen schrottig. Und ich habe dann noch eine externe Wi-Fi-Karte verwendet, ist leider auch nicht so scharf, das Bild. Ja, die Fotos waren halt schlecht damals. Aber hier kann man noch hübsch sehen, ich habe noch eine externe Wi-Fi-Karte gehabt, damit mein DSL in der Wohnung ein bisschen besser war als das, was in dem Notebook eingebaut war. Dann so 2006, jetzt fängt der Ball langsam an, so ein bisschen zu rollen. Da gab es dann auch so erste Vorstellungen, dass man 3G ja auch für so einen Wi-Fi-Router verwenden kann, statt DSL-Backhaul. Stecken wir da eine 3G-Karte rein. Kann man hier hübsch sehen, es war eine 3G-Karte, 384 Kilobit pro Sekunde. Für viele Leute, die damals kein DSL daheim gekriegt haben, eine interessante Alternative, so denn erschwinglich. Ja. In anderen Ländern ging das deutlich flotter als in Deutschland. Also die deutschen Netzbetreiber haben sich 2006 da doch noch ziemlich geziert. Dann 2006, 2007 war es eigentlich auch immer noch so, also die Leute haben immer noch keine Bilder oder so von ihren Handys oder so verschickt, weil die meisten auch noch gar keine Handys gehabt haben, mit denen sie das hätten machen können. Ich habe hier mal zwei Bilder von 2006 und 2007, wie ich das damals gemacht habe. Also ich habe einen Blog, den habe ich 2005 angefangen, mache ich heute immer noch. Hier unten ist die Adresse, für den der mal gucken will. Und so habe ich von unterwegs meine Blog-Einträge und Fotos gemacht und habe die eingestellt, während ich zum Beispiel bei so einem Branchentreffen war, dem Mobile World Congress. Also schön mit Bluetooth-Klapptastatur und UMTS-Endgerät. Hier dann im Jahr 2007 ein schönes Nokia mit einer richtig tollen Kamera hier so dran, mit Schrägklappen und so. Ja, so war das damals vor 10 Jahren, ja, gerade mal 10 Jahre her. So, und so richtig für die Masse kam 3G eigentlich erst 2006. Davor hatte das niemand. Ich habe hier mal zwei Bilder von so einem schönen Videotelefon. Das ist, könnte sein, dass es Samsung ist, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da gab es eine Zeit lang mal diese Mode, dass man den Bildschirm so, wie man hier sehen kann, drehen kann. Ja, was für Videotelefonie ja vielleicht ganz witzig ist. Aber man kann sehen, das ist dann auch beworben worden, dass die Leute das kaufen sollen und das war 2006. Hat aber auch ein Jahr gedauert, also das gleiche Telefon haben sie 2005 schon vorgestellt, kam dann aber erst 2006 auf den Markt. So, jetzt wird es richtig toll für Leute wie mich, die lieber Daten übertragen, statt mit Leuten reden. 2007 kamen dann so erste Einsteckkarten mit High-Speed Downlink Packet Access raus. Das ist 3G, so auf Steroids, würde man sagen vielleicht. Ne? Weil mit dieser Karte ging dann zum ersten Mal 1,8 Megabit pro Sekunde, war eine Cat12-Karte. Und das kam auch wirklich raus, ja, da kam wirklich 1,5 Megabit raus. Und mein DSL-Anschluss daheim hat 1 Megabit gehabt, ja, und da hast du dir so eine Karte in dein Notebook reingesteckt und dann hat die mehr gemacht als der DSL-Anschluss daheim. Ja, man hat ein bisschen was an dieser Luftschnittstelle dann geändert und hat die dann ein bisschen aufgepumpt. Man ist dann auch später noch hergegangen und hat 2x5 Megahertz verwendet, also 10 Megahertz. Und dann ist man mit solchen Karten und auch mit den Handys später auf ja, theoretisch 42 Megabit gekommen. So real 20, 30 kam schon raus. Und das war 2007 ging es dann los mit solchen Karten, mit noch so Antennenstummelchen dran, ne? Und es war auch sehr witzig zu sehen, dass wenn man die Antenne dann mal so um 20 Grad gedreht hat, dass die Datenrate dann komplett eingebrochen ist. Ja, und wenn man sie wieder zurückgedreht hat, ist es weitergegangen. Es war noch alles ein bisschen shaky, aber ist dann echt schnell geworden. So 1,8 Megabit, 10 Jahre vorher, so 30 Kilobit oder so. Ne? War schon eine ganze Nummer, gerade mal 10 Jahre her. Was ich dann viel gemacht habe, ich habe dann USB-Tethering gemacht mit so HSDPA-Mobile, es ist ein Motorola V3XX, konnte dann schon doppelt so viel wie die Einsteckkarte, 3,6 Megabit pro Sekunde. Aber die 3G-Netze waren ja vielerorts noch nicht so der Hit und so mein ganz wichtigstes Accessoire war ein 3 Meter USB-Verlängerungskabel, damit man das Ding über so eine Schiene hängen kann, über dem Fenster, weil pro Meter 3 dB gewinnen, ja. Und am Fenster ging dann meistens noch was, während am Schreibtisch ja kein Empfang war, ja. Und da, also so dieses 3 Meter USB-Kabel hat mich echt oft gerettet, zwischen gar keinem Empfang und 1-2 Megabit. Das rechte Bild ist Datenübertragung im Zug. Ich habe dann auch viel so Tests gemacht für meine Arbeit, so mal gucken, was im Zug geht und so. Ja, dieses Zugproblem hat uns in Deutschland ja bis heute noch nicht so ganz verlassen. Ja. Ja. Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. 2008 kamen dann so Dongles raus, wo man dann an eine Fritzbox anschließen konnte oder auch an so einen kleinen Router. Also war ein HSDPA-Dongle mit 3,6 Megabit pro Sekunde. Die waren noch relativ groß, deswegen waren die dann noch an so einem kleinen Kabel dran. Ist dann aber schnell, Moment, ich habe da besser geworden. 2010 waren die dann schon so klein, dass man die anstecken konnte und an den PC, und die sind dann ja, recht klein geworden, wie so ein USB-Memory-Stick dann halt. Da gehe ich wieder zurück. Also wie man sieht, das hat auf einmal dann angefangen, ganz schnell sich zu entwickeln. Was ich besonders noch auch wichtig fand, war so Juni 2009, Nokia N95, also es war das Jahr, wo das tolle iPhone rauskam. War aber irgendwie recht uninteressant für mich, weil das hatte noch nicht mal 3G und so, aber da kam eben von Nokia noch ohne Touch das N95 raus, und das konnte dann auch HSPA, war eins von den ersten, die dann mal mit 3,6 Megabit senden konnten, empfangen konnten. Multimedia-Fähigkeiten, Webbrowser drauf, also mit dem konnte man dann wirklich was anfangen, so mobil unterwegs sein. Ich fand das dann auch schön, so hier mit Computer und PDAs und so, alle Mülleimer, wir brauchen jetzt nur noch das. Ja, okay, nicht ganz, aber so ungefähr. Also ich habe das ziemlich lang gehabt. Ich habe das ja, 3 Jahre mindestens gehabt, bis dann LTE mal so auf der Schiene war. So, und dann nicht zu vergessen, wir feiern dieses Jahr jetzt gerade so um diese Zeit rum den 10. Geburtstag von Android. Ja, Android ist gerade mal 10 Jahre da. Das ist das erste Android-Telefon, ein HTC Dream oder ein T-Mobile G1, also von der Firma HTC damals gebaut. Das ist das erste Android-Phone, 2008 3G-fähig. Ja. Schön noch mit Tastatur, man konnte den Bildschirm so nach oben weg schieben. Da gab es ja mal diese Danger-Reihe, und von dem ist es so ein bisschen abgeleitet. Und ja, das ist 10 Jahre her, Leute, und jeder hat es heute in der Tasche, der kein iPhone hat, ja. Also so hat es angefangen, natürlich auch wieder zu völlig astronomischen Preisen am Anfang, klar, aber ja, das war ein Bild ist von Januar 2009. Da waren wir schon, das waren die 3G-Dongles, die dann immer kleiner geworden sind, weil, ja, so 2000 bis 2010, da gab es noch dieses Problem, das wir heute nicht mehr haben, weil heute stecken wir eigentlich das Handy nicht mehr in den PC, wenn wir Internet brauchen, sondern wir machen Wi-Fi-Tethering. Ja, also ich schalte Wi-Fi am Handy ein, und das macht dann einen Wi-Fi-Access-Point, und dann kann ich auf den Wi-Fi-Access-Point mit dem PC draufgehen und habe dann Internet, alles toll. Das war damals aber noch nicht so. Das hat erst wirklich bis 2010 gebraucht, bis Android 2.2, bis das Wi-Fi-Tethering kam, und es waren eigentlich 4 Jahre zwischen, wo die Leute angefangen haben, darüber nachzudenken, dass Wi-Fi-Tethering eigentlich eine ganz tolle Sache wäre, bis es dann auch tatsächlich da war. Also so 2006 habe ich so das erste Mal in meinem Blog drüber geschrieben, dass es eigentlich eine tolle Sache wäre, weil mich jemand darauf angesprochen hat, fand ich dann auch toll. Man kann jetzt drüber spekulieren, warum hat das so lange gedauert, weil es ja kein Hexenwerk. Ich gehe mal davon aus, dass Nokia und andere Leute so ein bisschen Schiss hatten vor den Netzbetreibern, das zu machen, weil die Netzbetreiber fanden das am Anfang überhaupt nicht witzig, Notebooks und so an ein Handy anzuschließen und dann Internet zu machen. Die wollten dafür extra Geld haben, und ja, das ist ja dann ganz viel Daten und so, und ja, war nicht so gern gesehen. Und ja, da kam dann aber halt Google, und ja, die haben gesagt, was interessiert uns eigentlich nicht, wir machen das jetzt einfach, und wenn ihr da ein Problem habt, ist das euer Problem, und die haben das dann eingebaut. Und seither haben wir Wi-Fi Tethering, das iPhone hat es auch drin, ja, logischerweise, und es hat aber bis 2010 gedauert und Android 2.2, vorher gab es kein Wi-Fi Tethering. Zumindest nicht für die große Masse. So, wer die Android-Phones hacken konnte, der hatte schon selber den Wi-Fi Access Point einschalten können vor 2010. Aber für die Masse kam es 2010. Das ist gerade mal 8 Jahre her, ja. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem nächsten 10-fach-Beschleuniger. Dann kam LTE. So 3G war dann schon recht ausgereizt. Man hätte das weiter spezifizieren können, aber dann dachten die sich, ah nee, 10 Jahre her, jetzt müssen wir mal wieder was Neues machen. Und dann hat man sich was ganz Neues überlegt. LTE, was wir heute noch verwenden, heißt Long-Term Evolution, was jetzt auch schon wieder durch 5G abgelöst wird. Also Long-Term in unserer Industrie sind 10 Jahre. Ja. Und diese Luftschnittstelle sieht wieder anders aus. Man hat jetzt nicht mehr das mit diesen komischen Codes gemacht und jeder sendet gleichzeitig und so und Voodoo-Mathematik und so. Man hat jetzt eine andere Voodoo-Mathematik verwendet und ist wieder zurückgegangen zu zeitbasiert und frequenzbasiert. Und man hat gesagt, ja, diese 5 Megahertz, das ist jetzt auch nicht mehr gut genug, wir machen da jetzt mal 20 Megahertz draus. Und in LTE sind heute die Kanäle bis zu 20 Megahertz breit. Und die Nutzer werden verteilt auf der Zeit- und auf der Frequenzachse. Weil man hat jetzt nicht nur einen Übertragungskanal, sondern man hat 1000 Übertragungskanäle, 1024 Übertragungskanäle zum Beispiel, auf denen gleichzeitig gesendet und empfangen wird, auf zwei unterschiedlichen Frequenzbereichen. Aber man hat jetzt sehr viele kleine Kanäle und verwendet die auf der Frequenzachse in einem Kanal zusammen. Und die Basisstation kann dann hergehen, also das Netzwerk, und kann die Nutzer dann auf diese vielen kleinen Kanäle verteilen und kann dann sagen, okay, du nimm nur mal 50 und du nimm mal 150 und dann darfst du die für ein paar Millisekunden verwenden und so werden dann hier Daten übertragen. Also mal wieder zum Vergleich, wir reden von 20 Megahertz, GSM verwendet 0,18 Megahertz, ja. Also ist ein bisschen mehr. Und es kamen dann auch Geschwindigkeiten raus, schon im 2012 werden wir gleich sehen, von 100 Megabit hat man da pro Sekunde rausgekriegt und das ist auch tatsächlich funktioniert. Die Zeitschiene ist wieder interessant. Man hat über einen 3G-Nachfolger hat man angefangen, sich 2004 im November sich Gedanken zu machen. Ja? Also ich habe mein erstes Endgerät Dezember 2004 3G gekauft, ja. Hier, die haben schon, bevor es überhaupt die Leute 3G kaufen konnten, haben sich die Standardisierungsleute schon angefangen, über 4G nachzudenken, bevor 3G da war. Ja, krass. Die erste Spezifikation, die LTE Release 8, 3GPP Release 8, war dann 2008 fertig. Und es hat dann noch bis 2011 gedauert, ja, wieder 3 Jahre etwa, bis aus dem Standard dann auch tatsächlich was rauskam, was man verwenden konnte. Es war dann zuerst wieder eben so Dongles für den PC zum Einschieben, also nur Daten. Und erste Smartphones, die man dann auch verwenden konnte, die kamen 2012 raus. Ja. Hat noch mal ein Jahr länger gedauert. Also im Gegensatz zu GPS ist das jetzt schon eine recht kurze Zeit, 2008 fertig, 2012 konnte man kaufen mit Sprache und allem und so dann, noch mit Rückfall, aber immerhin. Und ja, wo stehen wir heute? 2018, das LTE ist natürlich auch nicht stehen geblieben, die 100 Megabit waren ja schon ganz nett. Mittlerweile kriegt man so theoretisch bis 1 Gigabit pro Sekunde raus, wird dann wieder gemacht über Kanalbündelungen, also man bündelt dann halt einfach mal 5, 20 Megahertz Kanäle, so man denn so viel Spektrum hat. Ja, man hat dann irgendwie 60, 70, 80, 90 Megahertz an Kanalbandbreite und da kannst du dann die 1 Gigabit, wenn das Wetter gerade gut ist und die Basisstation in Sicht, dann kannst du die 1 Gigabit übertragen. Ja, so war das mit LTE. Also, und der Treiber für LTE war eigentlich, dass die Schiss gehabt haben. Und zwar gab es da so einen kleinen Konkurrenten in Amerika, das war dieses sogenannte WiMAX. Das ist 2005 spezifiziert worden von IEEE. Und das war wesentlich besser als 3G zur damaligen Zeit. Und Darum haben die dann 2004 angefangen. Die haben gesehen, ah, da kommt jetzt hier sowas WiMAX, das ist viel besser als das, was wir haben, so rein theoretisch zumindest. Und wir müssen jetzt sofort anfangen, da was dagegen zu setzen, weil sonst haben wir echt Probleme, sonst machen uns die Amis platt. Und deswegen kam dann LTE eigentlich viel früher, als das die Industrie gewollt hatte, weil die wollten jetzt erstmal noch die 50 Milliarden wieder irgendwie rausholen. Ja. Und ja, ging mit 3G nicht, weil das WiMAX da um die Ecke kam. Und dann musste man schnell selber sowas Ähnliches spezifizieren. Und das ist LTE. Also wenn man sich WiMAX und LTE anschaut, das ist sehr ähnlich. Haben gut abgeschaut. So, wir haben LTE-Endgeräte 2008 ausgesehen. So haben die ausgesehen. Ja, das ist 2008, Anfang 2008 in Barcelona auf dem Mobile World Congress. Das ist ein LTE-Mobile von LG damals gewesen, ein Prototyp auf FPGA-Basis. Daneben sieht man noch die Tastatur von einem Computer. Das gibt einem in etwa so einen Eindruck, wie groß 2008 ein LTE-Endgerät war. Und da waren die 3G, waren ja schon Smartphones und so, ja. Also so klein, kompakt, hat funktioniert. Und das war LTE 2008. Also kleiner gab es damals nicht. Es gab noch keine Chips, als der Standard fertig war. 2009 hat es immer noch so ausgesehen, ein Jahr später. Man kann hier wieder dieses LG Prototype Board sehen, 2009, und hier Netzwerksimulator und noch eine schöne kleine Kiste von Rodion Schwarz dazwischen zum Testen. Rodion Schwarz gibt es immer noch, wir erinnern uns, Type Approval 1992, ja, 20 Jahre später, Rodion Schwarz immer noch da, ja. Also ich arbeite nicht für Rodion Schwarz, wer meint, ne? Aber in dieser Industrie kommen und gehen eigentlich die Namen, ja, wenn man sich anschaut, wer war 1992 da? Siemens und Alcatel und ganz viele Philips und Namen, die man heute gar nicht mehr kennt, und die sind alle verschwunden, ja. Und es gibt nur sehr wenige Firmen, die diese 30 Jahre durchgehalten haben. Drum habe ich das jetzt nochmal extra erwähnt, weil die sind ein bisschen ein Kuriosum. So, hier ist ein Bild von dem ersten LTE-Endgerät, das es jemals zu kaufen gab. Das ist Samsung. War das damals, die waren wirklich super schnell dabei. Die haben den ersten LTE-Dongle gehabt, zum Beispiel in Norwegen, der dann auch wirklich so 75 Megabit und so hat er schon auf die Straße gebracht, wahrscheinlich sogar mehr. Der hatte aber leider nur das kleine Problem, dass der kein 2G und 3G drin hatte. Und das ist blöd, wenn man halt in 5 Städten LTE hat und sonst nur 3G, kann man sowas halt nicht verkaufen, zumindest nicht in Deutschland, weil ja, man hat halt unbedingt 3G gebraucht, was ja auch nicht schlecht war zu der Zeit. Aber die Koreaner hatten das damals nicht in ihren Chip reingekriegt, sie hatten nur LTE drin, und dann, ja, dann hat man das in Norwegen und in ein paar anderen Plätzen verkauft, aber das war es dann. Und in Deutschland, wir haben gewartet, bis es dann einen Stick gab, der auch 2G, 3G drin hatte. Und das waren dann die Chinesen, die schnellsten waren. Das war dann Huawei. So, in Amerika 2011, die haben auch ziemlich auf die Tube gedrückt, weil ihr 3G war ziemlich schrottig, ihr amerikanisches 3G. Und die mussten ganz schnell nach LTE gehen, um den Datenkollaps irgendwie zu vermeiden. Und die waren dann ein bisschen schneller als wir in Europa. Weil in Europa, wir hatten so 3G und das hat super gut funktioniert. Und die hatten ein schrottiges 3G. Und ja, dann waren die, so ein Jahr hatten die etwa Vorsprung. Hier ist ein Bild aus meiner Sammlung. Ich war dann LTE testen. LTE gab es dann auf vielen unterschiedlichen Frequenzen. Ganz wichtig war so LTE auf 800 MHz, also eine recht tiefe Frequenz, wo eine gute Reichweite hat für ländliche Gebiete. Braucht man heute auch noch total dringend, um Internet zu bringen, wo manche Firmen keine Glasfaser hinkriegen. Mai 2011 habe ich 100 Megabit auf einem 20 Megahertz Kanal rausgekriegt, aber nicht auf 800, da gibt es nur 10 Megahertz für die Netzbetreiber, das ist ein recht enges Band, aber da kann man 75 Megabit pro Sekunde rauskriegen, und da bin ich im Auto unterwegs, hier kann man den Dongle sehen, ja, ich mache es noch mit der Maus, hier kann man den Dongle sehen, der vorne drauf liegt, der war so groß wie der Samsung Dongle, aber hatte eben auch schon 2G, 3G drin. Ja, dann kam 2011, kam dann LTE auch in die Städte, hier in Köln, sind dann die Buschen rumgefahren und haben Werbung gemacht und haben die Journalisten von A nach B gefahren und haben gezeigt, wie viel schneller das über das 3G-Netzwerk rausgeht, und ist dann auch verkauft worden. Aber es war 2011, ist gerade mal 7 Jahre her, ne? Ja, und dann habe ich hier noch so ein lustiges Bild am Schluss. so aus meiner eigenen Firma, weil da gab es dann unseren CTO und der hat gesagt, ich will jetzt mal sehen, was da geht. Und der Hersteller hat uns versprochen, dass über eine Zelle können wir 200 Mobiles gleichzeitig mit 150 Megabit versorgen, also aggregiert, ja, also alle Geräte aggregieren und dann kommen 150 Megabit raus. Und ich möchte jetzt mal sehen, dass es auch tatsächlich stimmt, weil behaupten kann man viel. Und dann sind wir hergegangen und haben 200 Endgeräte gekauft und haben uns Studenten von der Uni Bonn geholt und damit, weil jemand muss die Geräte, die 200 Geräte auch bedienen und jeder hat dann 10 gekriegt, kann man sehen. Und dann ist vorne einer gestanden, da war da eine App drauf, wo man dann Videostreaming machen konnte und Downloads und solche Sachen und dann sind wir hergegangen und haben dann mit 200 Endgeräten in einer Zelle gleichzeitig versucht, Daten zu machen und es hat auch super gut funktioniert. So aus meiner Perspektive raus, die Summe war dann 140 Megabit pro Sekunde. Ja, und unser CTO fand es nicht lustig, weil er hat gemeint, er hat für 150 bezahlt und kriegt nur 140 und er will 150 sehen. Ja. Und war dann sehr lustig, weil ja, alle fanden es eigentlich gut, bis auf ihn. Und also ich habe noch nie 200 Mobiles gleichzeitig gesehen, die auf einem Tisch liegen und von Leuten bedient werden. Und ja, es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So. Dann bin ich eigentlich fast durch mit meinem Vortrag. Ich habe noch einen kleinen Annex, wer weiterlesen will. Ich habe da drei Bücher, auf die ich mal gern hinweisen will, weil da stehen sehr viele tolle Geschichten drin. So, wer sich für die 90er Jahre interessiert und die Privatisierung vom Mobilfunk, da gibt es ein sehr cooles Buch, das 94 rauskam von der Susanne Pech. Das heißt die D2-Story. Total super gut geschrieben aus der Business-Ecke raus, wie damals der kleine Zwerg Mannesmann die große Deutsche Telekom so bezwungen hat. Also total toll zu lesen, sehr viele Anekdoten drin, kann man einem, muss man, wenn man sich über diese Zeit informieren will, muss man das Buch gebraucht kaufen, gibt es heute natürlich nicht mehr, aber gebraucht kann man das noch kriegen. Dann, wer sich für die Standardisierung interessiert, da gibt es ein schönes Buch von Friedhelm Hillebrand, heißt GSM and UMTS, The Creation of Global Communication. Da wird die Geschichte von GSM und UMTS nacherzählt, sehr technisch fundiert. Weil der Friedhelm Hillebrand ist ja, einer von den Vätern von GSM und hat er auch nicht selber geschrieben, so die ganzen Leute, die in den 80ern und 90er Jahren da so maßgeblich beteiligt waren, die haben in diesem Buch Kapitel geschrieben und ja, wer sich für Technikgeschichte interessiert, sehr spannend. Und das Buch in der Mitte, GSM, The GSM System for Mobile Communications, das ist das erste Buch, das einer geschrieben hat, der eben auch bei GSM dabei war, über wie das tatsächlich funktioniert, das System. Also wenn man mal lesen will, wie Mobilfunk einfach geht aus heutiger Perspektive, muss man mal das Buch lesen, weil es war damals echt wirklich alles ganz einfach aus heutiger Perspektive. Und hier habe ich noch ein paar Links. Online gibt es natürlich auch sehr viel, wenn man da zur Geschichte nachlesen will. Ja, kann man im Stream nachher nochmal nachlesen oder die Präsentation dann einfach runterladen. Ja, das war's. So, wir sind eigentlich ganz gut durch von der Zeit. Fragen, Anregungen? Ja, bitte.
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das ist. Ich will da jetzt auch keine falschen Behauptungen aufstellen oder irgendwelche Gerüchte hervorzaubern, aber ich habe mal irgendwo zumindest mal nicht gelesen, dass der neue Standard 5G so ein paar ja, Risiken auf sich zieht oder dass es halt in Bezug auf die Strahlung halt, dass es da relativ, dass die Strahlung relativ hoch sei und dass es ja momentan Grenzwerte gibt, wo wohl schon die Lobbyisten dabei sind, entsprechend in der Politik zu schauen, wer da der Ansprechpartner ist, um möglicherweise diese Grenze anzuheben, damit das 5G-kompatibel ist. Und ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, diese ganze Strahlungsgeschichte ist Quatsch. Setz mal deinen Aluhut ab, so in die Richtung. Es gibt aber auch viele Leute, Wissenschaftler, die halt eben genau vor dieser Strahlung halt eben Bedenken äußern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei 5G ist. Wie siehst du das? Hast du da irgendwelche... Hast du dich damit beschäftigt schon mal mit der Strahlungsdiskussion?
Ja, kann man sich ja sehr lange drüber unterhalten, ganz klar, weil das ist ja auch keine neue Diskussion, sondern die geht ja auch schon eigentlich seit Anbeginn des Mobilfunks. Heute haben wir über die Vergangenheit geredet, über die Zukunft, über 5G und solche Sachen. Reden wir mal in 10 Jahren dann wieder, dann weiß ich da auch mehr drüber. Aber ja, heute auf das Thema einzugehen, ja, das führt zu weit, da haben wir nicht genug Zeit dafür, weil da gibt es natürlich sehr konträre Ansichten zu dem Thema. Und es ist eine Zukunftssache, nicht so Vergangenheit, was heute Teil in diesem Vortrag ist. Ja. Wie gesagt, möchte ich jetzt nichts dazu sagen, weil da reicht die Zeit nicht für aus, weil da kann man sehr, sehr viel drüber diskutieren.
Hallo, ich wollte dich mal fragen, warum du nie auf die Kommunikatorlinie von Nokia so richtig aufgesprungen bist.
Zu teuer.
Denn du als Kind des EOS eigentlich abhängig werden müssen.
Ja, ja, nee, die waren auch zu teuer. Ja, ja. Aber klar, das wäre eine Alternative gewesen, die Nokia Communicator, so 9210 und so, die waren alle ganz toll und so. Auch die Nachfolgemodelle, ich war eher so auf der PDA-Schiene unterwegs. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, außer dass es halt auch zu teuer war. Die Dinger haben auch schon ganz gut Geld gekostet.
Ja, hast du ja vorhin erwähnt, aber ich würde sagen, in der gleichen Dimension. Also ich habe ab 96 im Prinzip die ganze Zeit, die du hier beschrieben hast, mit dem Kommunikator durchlebt, ab dem Nokia 9000.
Ja, ja.
Konnte übrigens 1999 vom Times Square beim Millennium Fotos mobil versenden,
ja, ja,
weil es diese Casio 2000 Irtran P gab, die Fotos an den Communicator schicken konnte.
Ja, ja.
Und habe das Ganze parallel quasi dann eben mit dem E90 statt deinem E95 und sowas.
Ja,
also
ja, ja.
Quasi Parallelwelt. Also
das war genau, war eine Parallelwelt. Man konnte über PDA und Infrarot machen oder über so einen Communicator. Ja, ich habe es halt so gemacht, aber es ist weder das eine noch das andere falsch. Ne? Also es gab einfach unterschiedliche Möglichkeiten und ich habe das mit den Communicatern nicht so gemacht. Ich bin dann erst so auf die Nokias gekommen, so als die dann mit Symbian und so eher nicht mehr klappbar und so. Das klappbar war vielleicht für mich auch nicht, weiß nicht mehr.
Okay, ich bin wegen dem Geos auf den Communicator gekommen. Ich hatte irgendwie
ja, da war nämlich auch was drin. Ne?
Da ist PC Geos drin, hat mich völlig geflasht und dann fand ich das Gerät total toll.
Ja, man sieht es halt nicht, aber da war auch eben das Geos drin. Und aber die Oberfläche hat halt anders ausgesehen, deswegen wusste das keiner. Hm?
Ganz kurz vielleicht ein Status zum... Status 5G und Prognose Markteinführung, vielleicht ganz kurz, oder hast du da am Anfang was gesagt, wo ich noch nicht da war? Oder?
Will ich auch nicht spekulieren, kann man in der Presse so nachlesen, was die Leute so denken, aber du kannst ja auch meine Folien nehmen und gucken, wie lange das gedauert hat in 2G und in 3G und in 4G und dann kannst du dir das überlegen, warum das jetzt anders sein sollte.
Sehr wichtige Frage für uns als Verbraucher, wann werden in Deutschland endlich die Flatrate-Preise dem EU-Ausland angeglichen?
Ich wäre ja sofort dafür, ja, weil ich warte auch drauf, aber ich weiß auch nicht. Ja.
Dann,
meine Kristallkugel ist auch nicht so ganz klar zu dem Thema.
Dein Arbeitgeber ein bisschen mehr.
Ja, ganz bestimmt. Ja, ja. Ich bin da, aber auf mich hören dann nicht alle Leute, ist halt so. Sonst noch Fragen? Okay, dann. Vielen Dank fürs Kommen.